Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu H.P. Lovecraft Gefahren aus dem All.
Nein, nee. Die Farbe aus dem All.
Die Farbe aus
Mensch,
dem All.
Hör einmal zu, Junge.
Mein Gott, ich war noch gerade in der Beantwortung unserer Hörerfragen beschäftigt.
Alles gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über veganen
über
Käse
Serien
und so.
Über Käse und so. Alles Käse. Die Ball, Gefahr aus dem Käse. All. Siehst du, jetzt machen wir mal hier zack, 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 zack.
Farben jetzt aus
Minuten,
dem All.
Ziehen wir das Ding jetzt durch.
Ich darf jetzt nichts, darf kein Off-Topic sagen. Worum geht's? H.P. Lovecraft soll ja so Nazi gewesen
adaptiert
sein.
Adaptiert und gezeichnet von Gu Tanabe. Und unsere fleißigen Hörer, Zuhörer, die haben natürlich aufgepasst und da hat doch der Helge schon mal was von vorgestellt. Ja, nämlich vorletzte Woche, da war es der Hund und andere Geschichten und ich habe den seitlichen Daumen verpasst, weil ja so kurz und die Atmosphäre nicht so richtig rüberkam, aber trotzdem irgendwie cool und die Zeichnung cool und so. Und manchmal haben die Zeichnung aber auch viel zu viel gezeigt und geheimnisvolles weniger zeigen ist oft besser so. Alien 1 gruseliger als Alien 2, ja. Genau. Und deswegen wollte ich dachte so, hat mir irgendwie so gut gefallen und ich habe eh schon den zweiten Teil gehabt, dass ich nochmal den zweiten Teil auschecke, ob der diese Schwächen quasi so ausbügelt, indem, ja, indem er einfach länger ist und sich an eine Geschichte festhält. Antwort ja. Auf Wiedersehen.
Nein. und tschüss.
Genau. Der wollte nochmal kurz und knackig. Nee, genau. Es ist, also ist auf jeden Fall, mir hat's noch besser gefallen, muss man ja sagen, weil schlecht war der andere ja auch nicht. Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Natürlich ist bei so einem einbändigen Ding, warte mal, ich guck mal kurz, 100, ja, so 190 Seiten circa und wieder schwarz-weiß. Die ersten paar Seiten sind bunt, was ein bisschen komisch ist, weil, also, das Ding heißt ja die Farbe aus dem All, ne? Und es soll ja so eine Farbe sein, die man nicht beschreiben kann. Also,
versuch's doch mal zu beschreiben.
Ja. Es ist einfach etwas, was man sich nicht vorstellen kann, was die menschlichen Reize übertrifft und wo man verrückt dran wird, wenn man die sich anguckt. Also so in der Art, wie er halt immer schreibt. Aber jedenfalls, das ist, fand ich ein bisschen komisch, dass man gerade diese Seiten dann bunt macht und dann würde das so gemacht, sag ich mal, von der Farbe so ein bisschen wie Seifenblasen, weißt du? Also so ölig, dass es so ganz viele Farben gleichzeitig darstellt. Und ja, also ich glaube, das ist schon ganz clever, so ein Comic einfach
aber weißt du,
zu lassen, dass sich jeder die Farbe selber irgendwie
mal
vorstellt.
Mal ganz kurz, weißt du, wo letztens meinem Sohn quasi das Gehirn explodiert ist, da hatten wir uns über, er meinte so, ja, es gibt ja nichts, was quasi unendlich ist. Ich meine, außer Zahlen, ne, kannst du mal plus eins dazu addieren, das kriegt er auch irgendwie noch begriffen.
Und dann hast du gesagt Weltall.
Ja, dann habe ich gesagt, das Weltall ist unendlich und dann ging es aber darum. Weiß man nicht. Und wenn es endlich ist, was ist dahinter und wer hat es geschaffen? Und dann habe ich gesagt, naja, dann haben halt die Religion unterschiedliche, also Menschen unterschiedliche Erklärungsmuster versucht. Und dann ging es so, ja, aber wenn jetzt Gott das Weltall geschaffen hat oder die Welt, wer hat Gott geschaffen? Und da spätestens da bist
hat
du selber.
Gesagt? Hat er gesagt,
ja.
Oder hast du gesagt?
Nee, hat er gesagt. Dann bist du halt echt irgendwie auf einem Trip, wo keiner hinkommen kann, also wo keiner eine Erklärung finden kann und nur halt nur kluge Sätze von sich geben kann.
Ja, das Lustige ist echt an diesen Sachen, ne, dass irgendwann findet man es raus und denkt so, wow, und 20 Jahre später, ja, kannst du es immer noch nicht besser erklären und findest es immer noch so, also übersteigt es immer noch deinen Horizont halt, ne?
Na, wie war das nicht vor kurzem? Nee, das ist eine Weile her, wo hier Elon Musk gesagt hat, ja, unser Leben ist nur eine Simulation. Ja. Und letztens war wieder.
Dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, ne?
Ja, war ein FAZ-Artikel oder vom Spiegel, ich weiß es nicht, irgendwas. Da ging es genau darum, dass irgendwelche Wissenschaftler, ich sag mal, irgendeine Theorie, ein Beweis wahrscheinlich nicht, aber irgendeine Theorie, eine handfeste Theorie aufgestellt haben, dass wir uns alle nur in einer Simulation befinden. Aber Schwamm drüber.
Ja, warte mal, wie war da nochmal die Erklärung? Irgendwie, dass die Wahrscheinlichkeit halt größer ist, dass sowas, also dass es ja so ganz viele Simulationen geben könnte und dann eine davon ist halt unsere, als dass das wirklich alles entstanden ist oder so.
Was dann wieder das Multiversum erklären würde, ne? Diese verschiedenen Handlungsstränge, weil an jedem Punkt, wo du dich entscheidest, im Computer eine neue Simulation aufgemacht wird, die das andere Szenario durchspielt und dann bei der Glitch in der Matrix sich diese überschneiden und du siehst, was hätte sein können, was wäre, egal, das ist dann...
Der Philosophie-Podcast. Nee, eine Sache noch dazu, eine letzte. Und zwar, wenn man sagt, es so Weltall ist unendlich, würde es ja bedeuten, dass irgendwann, weil es ja unendlich ist, es nochmal exakt den gleichen Planeten geben würde. Und zwar auch unendlich mal, mit unendlich mal Helge, der das hier gerade erzählt. Weil wenn es, wie gesagt, unendlich ist, dann müsste es ja irgendwann sich wiederholen. Sonst ist es ja nicht unendlich.
Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es dich gibt, endlich ist, also definiert ist, wenn es da einen fixen Wert gibt, egal wie hoch die Zahl ist, wenn das aber gegen das Unendliche...
Das ist ja einfach nur eine zufällige Zusammensetzung von Atomen.
Ja, ja, aber wie hoch, also wie groß ist die Möglichkeit... Weißt du?
Und wenn sie verschwindend gering ist, ist sie trotzdem in der Unendlichkeit,
darstellbar, oder? Ja, das stimmt.
Und zwar unendlich mal.
Da muss ich dir recht geben. Und dann sind
da gibt es mir in jeder Realität recht. In einer gibt es mir nicht recht, und da fahre ich nach jetzt habe ich wieder vergessen, wie das heißt, und hau dir eins mit dem Heft, was ich hier in der Hand habe, über den Kopf.
Ja, genau.
Aber diese Realität ist zum Glück nicht diese.
Und dann reden wir über in parallelen Universen. Sag mal, wer schweift eigentlich schon da ab? Was hast du für einen Comic nochmal? Wie ist der nochmal?
Das ist aber in dem anderen, weißt du, in dieser anderen Realität, da habe ich schon zu Ende erzählt und habe schon Tschüss gesagt.
Da ist das schon off-topic.
Und die Hörer haben dann darunter geschrieben, ey, das war zu kurz. Und deswegen haben wir Glück, dass...
Okay. Und deswegen haben wir jetzt intern gesagt, also so unbewusst gesagt, das muss länger gehen.
Genau, in irgendeiner Realität ist...
Und da wir ja ein veganer Podcast sind, magst du... Diese Erbsenprotein-Burger.
Die so sehr nach Fleisch schmecken?
Nee, die auf Erbsenbasis. Also die tatsächlich wie Erbsen schmecken. Ich finde die eklig. Also die gibt es auch bei Penny. Wie diesen veganen Hirtenkäse.
Ich weiß es gerade nicht genau.
Ach mein Gott.
So manche, die
schmecken. Du bist gar nicht vegan, oder? Ach, in dem Universum jetzt hier.
Also pass auf. Worum geht's? Die Farbe aus dem All. Also es gibt da so ein. Also es, wann spielt es so? Wahrscheinlich so zu der Zeit, in der Lovecraft halt gewohnt hat, meine ich. Also so 1890 bis 1937, also alles noch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, die Anfänge der Industrialisierung oder so, könnte man vielleicht sagen oder so. Und zwar gibt es ja diese fiktive Stadt Arkham, die es gar nicht gibt in Wirklichkeit. Jedenfalls gibt es da einen Landvermesser, und der untersucht in der Nähe dieses fiktiven Ortes Arkham Bauland, und zwar soll da ein Stausee erbaut werden. Man erzählt sich in dieser Gegend aber, dass das Gebiet verhext sein soll. Das hat er auch mitbekommen und gehört. Und hier ist wirklich einiges sonderbar. Also ab einem bestimmten Punkt wachsen auf einmal keine Pflanzen mehr. Die Bäume sind so ganz vertrocknet, so knorrig, und vieles wirkt fast wie verbrannt. Da ist nur ein so ein seltsamer Brunnen, der da noch steht, der so ein bisschen davon zeugt, dass hier vielleicht mal Menschen gelebt haben. Und auch wurde ihm erzählt, dass in diesem Gebiet, also was eigentlich verlassen ist, dass da nur ein so ein seltsamer Kerl noch in der Nähe wohnen soll. Und ja, da wurde dieser Landvermesser, der wurde da auch so, also der heißt, wie heißt der nochmal, ist egal. Also dieser Landvermesser, der wurde gewarnt, dass der wirklich verrückt sei oder so. Umso interessanter war das dann für ihn, um den mal kennenzulernen. Und eigentlich ist sozusagen diese Geschichte, also dieser Part ist natürlich auch drin, aber eigentlich geht es dann in dieser Geschichte um... das, was dieser seltsame Kerl, Emmy heißt der, was der dem Landvermesser erzählt, was da halt passiert ist mit dieser Gegend, wie es dazu kam, dass die so seltsam ist. Genau, und das trug sich vor einiger Zeit, also man sieht, dass er jetzt viel älter ist geworden ist und dass er damals viel jünger war, und einst lebte da in diesem jetzt vertrockneten Gebiet ein gewisser Nahum, keine Ahnung, wie sowas, noch nie gesehen den Namen. Der lebte da mit seiner Frau und seinen Kindern, und ganz normal wie so ein Bauernhof hatte der da halt, der baute hier Obst und Gemüse an, hatte Kühe, Pferde, und eines Tages schlug dann halt so ein Meteor dort auf seinem Land ein. Und der meldete sofort dann den Unfall oder diesen Vorfall, sag ich mal, dem Bürgermeister oder irgendwelchen aus der Stadt, und dann kamen Wissenschaftler vorbei und wollten diesen untersuchen, und der hat halt schon erzählt so ungefähr, was ist denn das, und 9 Fuß groß, und dann kommen sie da an und dann fängt es schon an halt so ein bisschen seltsam zu werden. Das Wort seltsam habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch oft erwähnt. Das zieht sich halt so ein bisschen durch, dass es halt so ganz geheimnisvoll und unerklärlich immer alles
mysteriös
ist.
Mysteriös.
Und richtig. Und da fällt mir gerade noch was ein, das darf ich nicht vergessen zu sagen. Nee, ich mache mir mal ganz kurz eine Notiz, dass ich daran denke. Und zwar die kommen dann halt da vorbei und der hat noch gesagt, die sind so und so groß, also 9 Fuß oder so. Und dann kommen die Wissenschaftler und sind ein bisschen enttäuscht, weil es ist ja mindestens 2 Fuß kleiner, als er gesagt hat. Und der sagt dann aber, nee, der war vorhin größer. Und ja, die fangen dann auch an, den zu untersuchen und finden dann irgendwie raus, dass, also es ist so total warm immer noch und wird auch nicht kälter. Und die schneiden dann so ein bisschen von dem Material raus und es ist eigentlich total weich und finden dann aber im Labor raus, dass das irgendwie trotzdem Metall zu sein scheint, aber keins, was man kennt. Und am nächsten Tag ist es dann auf einmal weg oder wird immer kleiner und so. Und dann kommen sie noch ein paar Mal wieder. Im Inneren finden sie dann so eine Kugel, dann schneiden sie es ein bisschen größer auf und dann ist da so eine Kugel, die in so einer, ja, halt diese unbekannte Farbe, die Farbe aus dem All sozusagen so seltsam leuchtet. Und auf einmal ist die dann aber auch weg. Und ja, also im Grunde, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Also im Grunde geht es jetzt darum, dass eigentlich ab diesem Zeitpunkt alles total seltsam wird. Da war es wieder das Wort. Und zum Beispiel ist es so, dass der Nahum will dann so, erntet sein Obst und Gemüse und das ist auf einmal viel größer als normalerweise. Aber jetzt auch nicht so, also nicht, nicht so, dass man denken würde, jetzt, boah, das ist ja Wahnsinn, sondern alles immer, das ist halt alles immer
subtil.
Alles nur ein bisschen komisch, so subtil anders als normalerweise. Und genau, aber die sind halt riesig und er freut sich total, aber als er reinbeißt, merkt er, die Äpfel, die sind ungenießbar halt, total, ja, so bitter oder so. Und auch die Pflanzen werden auf einmal alle viel größer in dem Gebiet und fangen so an, irgendwelche Sachen abzusondern und im Dunkeln phosphorizieren, also leuchten sie so ein bisschen. Und auch die Tiere scheinen sich zu verändern. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich so cool, dass das halt alles so, ja, so ein bisschen zurückhaltend angedeutet ist, also dass es nicht so übertrieben wird, sondern nur so ein wenig anders und seltsam ist. Also zum Beispiel ist irgendwie die Spur vom Hasen anders und dann verfolgt er die so ein bisschen und dann sitzt da so ein Hase vor ihm und ja, keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich normaler Horror wäre dann so, das ist dann so ein, weiß nicht, der hat dann so, ja, keine Ahnung, so Reißzähne und ist halt so groß wie ein Wolf und fällt ihn an oder was auch immer, aber der ist einfach, der kann irgendwie höher springen und wirkt halt einfach seltsam. Und da gibt es zum Beispiel auch Insekten, die auf einmal so handgroß wirklich sind. Und das ist natürlich auch schon ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Schmetterling, da sieht es vielleicht noch schön aus, aber wenn es dann halt so eine, ja, so Heuschrecken sind oder die sind dann sogar teilweise noch größer und so, dann wird es halt schon so ein bisschen gruselig und unangenehm. Und das, also die Stimmung, die da aufgebaut ist, ist halt wirklich cool und es ist halt auch so interessant, dass es halt nicht so wie so ganz typisch bei Horror, dass alles dunkel sein muss oder so. Es ist auch im Hellen irgendwie alles seltsam und gruselig und so. Und was eigentlich dann so ein bisschen der Knackpunkt ist, wie sollte es anders sein? Also da leben ja natürlich nicht nur die Pflanzen und die Tiere, sondern natürlich auch die Menschen. Und die fangen halt auch an, sich zu verändern. Und die Menschen, das sind ja nun mal, ist ja nun mal seine Familie. Und dann, ja, wie gesagt, ich will jetzt lieber nicht zu viel verraten. Was ich noch verraten kann, ist halt, dass es wirklich, ja, einfach, also dass es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und irgendwie gerade dadurch, dass es halt ja nicht so sehr wie die anderen Geschichten von ihm, die ich letztes Mal vorgestellt habe, so, wo die dann immer, weiß nicht, du machst so ein Grab auf und da drin ist so ein seltsamer Außerirdischer drin oder sowas, sondern hier ist es halt wirklich dieses subtile und dieses komische Gefühl und so, dass du, also du hast halt einfach so ein unangenehmes Gefühl und es fängt gleich auf der ersten Seite eigentlich an und ja, reicht halt wirklich bis zur letzten Seite, dass du irgendwie, dass es halt, ja, einfach eine coole Stimmung aufbaut. So, das ist wirklich total super gemacht. Und genau, es soll wohl auch die Lieblingsgeschichte von H.P. Lovecraft sein. Und was ich auch ganz schön fand, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen was noch erzählt über ihn. Hinten drin ist noch so ein kleines Nachwort, wo auch noch mal ein bisschen was erklärt wird. Also, was ich fast ein bisschen schade finde, ist, dass da auf diese so ein bisschen, sage ich mal, rassistischen Hintergründe gar nicht eingegangen wird, sondern eher, ja, vielleicht ist das auch alles jetzt schon total bekannt, aber wir wussten ja letztes Mal beide nicht so genau, wie das da läuft und so, aber, oder wie der so wirklich drauf war oder so, und davon wird ja auch nichts geschrieben, aber halt zum Beispiel, dass, also das wussten wir ja auch, dass er zu Lebzeiten eigentlich kein Geld so richtig damit verdient hat, und was ich aber zum Beispiel, was neu war, ist, dass so 2 Freunde von ihm, nachdem er gestorben ist, dann irgendwie sich zusammengetan haben und gesagt haben, diese ganzen Stories, die halt in diesen Billigmagazinen erschienen sind, in diesen Pulp-Magazinen, die haben die halt nochmal zusammengetragen und da so eine, ja, so eine Geschichte, so eine Anthologien sozusagen draus gemacht oder sowas, ne? Also so Bücher sozusagen. Ja. Und dass er eigentlich dadurch erst auch dann richtig entdeckt wurde und auch ein bisschen ernster genommen wurde. Halt, weil es halt nicht so eine Groschenwegwerfhefte waren, sondern irgendwie, ja, Literatur auf einmal. Und was ich auch interessant fand, es gab eigentlich nur, der hat halt schon eine ganze Menge geschrieben. Ich glaube, hier stand irgendwas von 70 Erzählungen oder sowas. Mhm. Aber nur drei davon haben überhaupt so die Länge von so Kurzgeschichten erreicht. Von so kurzen,
die anderen sind noch kürzer. Also, ich habe, wie gesagt, bestimmt ab und zu mal was, aber...
Ja, gelesen. Also es gibt anscheinend nur drei, die so ein bisschen länger sind. Alle anderen sind noch viel kürzer sozusagen.
Bei mir hatte gerade irgendwie so die kleine Alarmglocke im Hintergrund geläutet. Und deswegen musste ich mal mich auf Google bewegen. Die Farben aus dem All. Color Out of Space mit Hollywood-Legende. Oscar-Preis gekrönt, Nicolas Cage kam letztes Jahr raus. Ne? Das gleiche Ding. Also auch spektakuläre Verfilmung der legendären H.P. Lovecraft-Geschichte.
Hat wirklich einen Oscar bekommen?
Nein, keine Ahnung. Das war jetzt eher so sarkastisch gemeint, ironisch gemeint.
Ach so.
Ich weiß nicht, hat er.
Weil hat das hier Cage? Wird es nämlich noch genau, dann das ist das vielleicht ein bisschen älter. Hier bestand nämlich, dieses Jahr wird es kommen oder so, aber es ist eigentlich von 2020.
2020 kam das raus. Oder wir gucken mal, was
Nicolas Cage. Ja, dann also hier stand, Cage in diesem Jahr wird noch ein Film rauskommen oder sowas. Und es gibt aber auch schon, glaube ich, fünf andere Versionen oder so ungefähr von dem Film.
Ja.
Und es hat wohl nie so richtig geklappt. Die haben hier geschrieben, die beste Version ist noch die so eine deutsche Version. Wo steht es hier? Na, ist ja auch nicht so wichtig, aber es gibt so eine deutsche Version. Aber da ist wohl das Problem, dass die so ein bisschen... ja, so sehr low budget ist, aber eigentlich das wohl am besten einfängt und dass die meisten halt auch dieses Problem haben, diese Stimmung einzufangen, dass die immer zu viel wollen, zu viel zeigen, zu viel reininterpretieren. Und das ist ja das, was ich auch letztes Mal beim Comic meinte, ne? Lieber ein bisschen weniger zeigen und so eine Stimmung aufbauen. Und übrigens war H.P. Lovecraft auch wohl, also schon, glaube ich, Filmfan, aber er fand Horrorfilme schrecklich. Wobei man sagen muss, der ist 37 gestorben. Also der Typ hat da das ja hier so in dem Nachwort geschrieben. Aber ich habe auch gedacht, okay, was gab es 37 für Horrorfilme? Nosferatu vielleicht oder so, ne? Und wahrscheinlich hat er noch viele Stummfilme gesehen und so. Und dass das da natürlich nicht funktioniert, ist ja klar. Aber wer weiß, wie das heutzutage wäre.
Naja, wobei also jedenfalls... Darf ich noch mal ganz kurz ein Mini-Exkurs, der ist auch nicht vegan, zum Thema Nicolas Cage. Also der hat tatsächlich, glaube ich, nie einen Oscar gewonnen, aber spielt auch keine Rolle. Ist aber auf dem Walk of Fame. Aber, was ich beim letzten Mal schon irgendwann mal gelesen hatte, wusstest du, dass Nicolas Cage mit den, also aus einem Zweig der Coppolas, also hier Francis Ford Coppola, ne, sagt dir vielleicht
Wahnsinn.
Was? Dass der irgendwie so, weiß ich nicht, über ein, zwei Stränge mit denen verwandt ist. Wusstest du das?
Nee, oder ich habe es wieder vergessen. Aber ich muss sagen, also es gibt ja echt viel Hate und so, ne? Und also viel ist natürlich wirklich Schrott. Aber ich glaube, Leaving Las Vegas, da hat er, glaube ich, sogar vielleicht sogar einen Oscar für bekommen. Und der hat wirklich gut gespielt.
Was ich ja tatsächlich geil fand, ich meine, es ist auch ein blöder Film. Also es sind zwei
True
Sachen.
True Romance, kennst du den?
National der Treasure finde ich ganz cool. Das ist so dieser Indiana Jones für Arme. Den anderen weiß ich gar nicht. Egal. Ja, der hat schon ein paar gute gemacht und man muss ihn einfach so nehmen, wie er ist.
Ja,
ist so
Nicolas Cage, der für seine Darstellung mit einem Oscar geehrt
echt?
Wurde.
Echt? Also doch Oscar-Preisträger. Ja, habe ich doch gewusst. Ich wollte dich nur auf die Probe stellen.
Nee, aber da war der wirklich gut. Das ist so ein totaler, er spielt einen totalen Alki und so ein gescheiterten Drehbuchautor. Ja. Und das ist wirklich super dargestellt. Das kann er ganz gut. Und das andere, wie gesagt, ich fand, da fand ich ihn gut. True Romance ist sehr gut. Das ist, glaube ich, also ziemlich sicher sogar, das Drehbuch ist von Tarantino und verfilmt von, ich weiß nicht, Oliver oder so, hier, wie heißt es nochmal? Oliver Stone oder sowas, glaube ich. Der ist wirklich sehr gut. Warte mal, True Romance, muss ich mal kurz gucken nochmal. Und dann finde ich bei Kick-Ass, fand ich ihn schon wirklich ganz lustig.
Ah, so. Kick-Ass habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich überlege gerade, ob ich Leaving Las Vegas schon mal gesehen habe. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
Ja, der ist schon auch sehr, sehr anstrengend, aber...
Der Film oder Kick-Ass? Oder Nicolas Cage? Oder alles?
Nee, Leaving Las Vegas.
Okay.
US-Amerika, also von Tony Scott ist er. Okay, und Tarantino ist aber das Drehbuch, genau. Also der ist wirklich super. Der ist richtig cool, so ein Rock'n'Roll-Film irgendwie von so einem, eigentlich wie diese, wie heißen die, das andere Liebespärchen nochmal, dieses Bekannte?
Boah, du meinst hier...
Bonnie und Clyde. Bonnie und Clyde, so ähnlich
so ist Bonnie und so Clyde, ich hatte jetzt eher so an hier Dirty Dancing gedacht. Patrick Swayze und ja, tralala.
Aber wie gesagt, heute kann man es manchmal gar nicht mehr glauben, aber der hat wirklich ein paar richtig krasse Sachen gemacht. Genau, was wollte ich noch sagen? Ach genau, du hast mich da jetzt ein bisschen rausgebracht, aber das ist das, was ich mir gerade extra noch aufgeschrieben habe. Und zwar, dass das so mehr oder weniger als der Vorläufer des Science-Fiction gilt. Dass es sowas wohl vorher noch gar nicht so richtig gab. Also auch dieses mit so ein bisschen Horror verbunden, irgendwie Horror aus dem Weltall, das war wohl zu der Zeit total neu.
Jetzt aber mal ganz bescheiden. Also wenn das der Vorläufer von Science-Fiction ist, was hat denn Jules Verne dann geschrieben? Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, 20.000 Meilen unter dem Meer, von der Erde zum Mond und tralala, oder die Reise um den Mond, oder wie das hieß, keine Ahnung.
Das war ein Groschenroman.
Ah, das war ein Groschenroman, das war nicht Science-Fiction, okay.
Ja, du hast aber recht, das ist ja natürlich Quatsch, ne, eigentlich.
Dann ist es wirklich, aber dann ist es PR.
Und eigentlich die Bibel PR-Blitze. Ist ja eigentlich auch so Science-Fiction-mäßig mit den...
Na gut, die Bibel ist
super,
jetzt...
Das ist ja Superhelden.
Weitestens
hin. Nee, warte mal, das, ja, da hast du recht, aber es war wohl, oder, also, die, hier, warte mal, na, hat der hier so geschrieben, ich zitiere ja nur.
Ja, dann müssen wir noch sagen, wer diesen Mist verzapft hat, ich hört er ja zufällig den besten Podcast ever.
Du meinst Thorsten Harnisch, ist Literaturwissenschaftler, Journalist, Autor, Musiker und Co-Herausgeber von Manifest,
mal, das Filmmagazin. Gucken wir mal Thorsten Harnisch, mal sehen, wie er aussieht, und dann machen wir uns einfach mal Thorsten Harnisch. Thorsten, boah, keine Ahnung. Der hat eine Homepage, Buchstabenpapst. Der nennt, also wer sich um Buchstabenpapst nennt, Redakteur, Autor, Publizist, wenn das der ist überhaupt, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, wenn jemand Buchstaben
hat. Der wird schon recht haben.
Ja, der wird schon recht haben. Da muss er einfach
recht haben. Wo steht denn das jetzt hier, Science Fiction? Jetzt wollte ich das nochmal hier zitieren. Ja, frei zitiert.
Meine Schwerpunkte sind dabei Filme und Comics, aber ich bin auch, wie meine umfangreiche Bibliografie beweist, auf weitere Themen jederzeit neugierig. Bullshit. Also ich meine, er erzählt manchmal Bullshit anscheinend. Egal, komm.
Das stimmt nicht.
Alles Fake News.
Und, findest du interessant oder nicht so?
Doch. Also tatsächlich, ich möchte eigentlich beides jetzt sehen. Ich möchte das Comic lesen und dann Nicolas Cage, ne? Oscar-Preis gekrönter Schauspieler, hab's ja gesagt. Ihr braucht nur den Anfang zu spulen. ja, nee, finde ich interessant. Ist gar nicht, was macht der überhaupt noch Film, Nicolas Cage-Filme? Es ist immer wieder in so einem Loop.
Ja, anscheinend. Wenn es 2020
rauskam. Ja, stimmt, 2020. Yes, wir haben ja erst 2021. Mir kommt es schon wieder vor, als wären schon 10 Jahre vergangen. Bei uns sind die Schulen wieder alle dicht.
Der hat ja immer wieder was gemacht, klar. Ich glaube schon.
Der Indizier ist bei sonst was.
Kick-Ass und Ghost Rider.
Ghost Rider war glaube ich auch ganz nett irgendwie, oder? War das nicht ganz nett?
Nee, ich glaube nicht.
Der war nicht nett?
Ich glaube nicht. Also auf keinen Fall, ich glaube nicht Oscar-mäßig nett.
Ey, wir machen ja auch keinen Film-Podcast hier und keinen Serien-Podcast, sondern das ist ein Comic-Podcast mit einem grünen Anstrich. Ich habe diesmal auch kein Rezept.
Und schön war es wieder gewesen. Nächstes Mal erzähle ich euch ein bisschen was. Oder soll ich mal ganz kurz noch, wollen wir noch einmal abschweifen oder nicht?
Ja klar, komm. Okay, du bist auch noch unter dem Säulen. Musst noch ein bisschen was bringen.
Ich wollte nur kurz erzählen, heute hat mich ein Kumpel angerufen, der auf der Schule auch war, wo ich Grafikdesign gemacht habe. Der hat da Fotografie gemacht. Der hat jetzt irgendwie so eine Werbeagentur und eigentlich Werbeagentur und aber auch so ein bisschen so eine Agentur für Künstlervermittlung oder sowas in Art. Und der hatte mich gefragt, der hat so ein Angebot bekommen, einen Comic umzusetzen. Und hatte mich gefragt, was ich davon halte, weil ihm die Zahlen so niedrig vorkommen. Und zwar ging es darum, also ich gehe jetzt nicht zu sehr drauf ein, ich will ja keinen, also aber dass man einfach mal so ein bisschen versteht, wie das Comic-Branche, was das so bedeutet.
Mal zum Punkt.
Genau, also 120 Seiten, Farbe, Graphic Novel, Thema ist so ein Brettspiel, was ein bisschen bekannter ist und da irgendwie halt eine Graphic Novel drüber.
Mensch, ärgere dich nicht.
15.000 Euro. Genau, heißt Seitenpreis um die 100 Euro und ja, weiß nicht, über ein Jahr Arbeit und so und ab 20.000 verkauften Heften würde man dann 2% bekommen an Tantiemen sozusagen.
Nach Steuern und Abzügen. Joa.
Ja,
und
was also hast du da gesagt? Also, naja, der hat es mir nicht vorgeschlagen. Er wollte halt wissen, ist das so normal, kann man, oder es kommt ihm so wenig vor und das sind ja gerade mal, weiß nicht, ich habe ihm gesagt, wie lange brauchst du für eine Seite, hat er mich gefragt, dann habe ich gesagt, ja, Liesig habe ich so 3 Tage für eine Seite gemacht. Okay, wenn du dann 100 Euro pro Seite bekommst, also heißt es 35 Euro am Tag. Super,
Daumen hoch.
Und dann darfst du ja auch nicht vergessen, dann ist halt auch Farbe und ist auch, dann musst du auch mit den Leuten nicht noch rumärgern, die dann sagen, irgendwie, nee, wir wollen das irgendwie anders und nochmal Überarbeitungsphasen und sonst was, ne? Ja, und ich musste halt leider sagen, ja, ist halt normal, ne? Das ist das 15.000, wenn ein Verlag 15.000 Euro in die Hand nimmt, dass das echt schon viel Geld ist im Comicland und dass du aber nicht davon ausgehen sollst, dass die wirklich 20.000 Mal das verkaufen. Dass
ja, wahrscheinlich viele Comics nicht
500 oder 1.000 Mal verkaufen, dass eigentlich du mit 10.000 schon eigentlich so eine Art Bestseller hast oder so.
Gilt dann eigentlich bei Verkaufszahlen auch die ausländischen Rechte? Also wenn die das jetzt ins Ausland verkaufen oder wie ist das dann?
Ja, ich glaube, das war nicht so richtig besprochen. Und da, also. Also du würdest ja trotzdem nur diese 15.000 bekommen und erst ab 20.000. Also ich glaube, dann hättest du wahrscheinlich da auch nochmal irgendwie ab einem bestimmten, oder würdest du andere Prozente bekommen oder so, oder ab einer bestimmten Zahl erst Geld oder so. Ja, naja, und es hat mir einfach nochmal, also habe ich Ihnen auch nochmal erklärt, wie das halt beim Comic ist, dass ganz viele Enthusiasten so, die einfach irgendwie ihr Zeug raushauen wollen, die sich freuen, wenn sie ein paar Leser haben, wenn sie ein paar Fans haben, dass man sich, dass sie sich aufopfern und dass die halt einfach Selbstverwirklichung, aber dass das halt meistens eigentlich nicht ein richtiger Beruf sein kann. Weil du halt eigentlich, also bei mir war es ja so, habe ich ihm halt auch alles erklärt, ich kam halt von Disney sozusagen, ne? Hatte irgendwie schon so ein bisschen so einen Namen, die wussten schon, wir können was. Uns war das aber auch zu wenig, was uns geboten wurde. Und deswegen gab es da eine Kooperation mit einem französischen Verlag noch. Also es waren zwei Verlage, die uns bezahlt haben. Und selbst dann war es halt so, dass ich halt noch Buchcover auch noch nebenbei gemacht habe. Und ja, wir waren jetzt dann ja auch relativ erfolgreich, weil wir in verschiedensten Ländern rauskamen und so. Aber selbst da ist es halt so, dass andere Jobs wahrscheinlich eventuell oder sagen wir mal andere Jobs, die ich hätte machen können als Zeichner, wahrscheinlich mir dann trotzdem mehr gebracht hätten vielleicht. Oder also weiß ich, kann ich jetzt nicht so richtig sagen.
Ja, lukrativer insgesamt schon, wahrscheinlich, ja.
Ja, aber also er hat es total, er hat dann nachher irgendwie, weiß ich, so eine Parallele zu irgendwie dieser Bezos oder wie der heißt, der irgendwie eigentlich, also dass er irgendwie so, dass das so ein Leute halt nicht verstehen kann, die sowas überhaupt, was eigentlich überhaupt nicht wirtschaftlich ist, überhaupt so von einem verlangen können, dass die dann auch, als er gesagt hat, naja, Moment mal, aber das ist ja echt voll wenig. Und dann, ja, man sollte nicht vergessen, dass das, dass sie dann auch vielleicht ein bisschen Presse bekommen und so und ein bisschen, weißt du, und dann, ja, gut, aber wenn die halt dann ihre Miete nicht bezahlen können und so, ne? Ja, und genau. Das ist halt, ja, weiß nicht, also wie gesagt, mit Amazon, da hat er, glaube ich, ein bisschen weit gegriffen. Ich glaube, da wollte er einfach, aber da hat er halt auch nochmal dieses Beispiel genannt, was ich ja genauso ätzend finde, weswegen ich halt bei Amazon eigentlich nicht mehr kaufe. Oh, jetzt werden wir gleich hier gesperrt. Nee, aber dass man halt wirklich das sozusagen jahrelang Amazon mit so ganz vielen Partnern arbeitet und dann jahrelang irgendwie Daten sammelt und dann, okay, finden sie halt raus, HDMI-Kabel gehen gut, okay. Und teilweise die wohl sogar in den gleichen Fabriken wie diese Leuten, von denen die Kabel verkauft haben, dann auch die Kabel bezogen haben, dann halt das anders labeln und halt selbst verkaufen für einen halben Preis. Ne?
Ja, ja. Und dann die Amazon Choice oder irgendwas draufdrucken und genau. Dann bis dahin runter. Ja, ja.
Genau, und dann genau diese ganzen Leute, die sie sozusagen eigentlich die Amazon ja auch mit groß gemacht haben, weißt du, dass die eigentlich alle verarschen und irgendwie rauskicken halt, ne? Aber das, also wie gesagt, das hat eigentlich nichts, meiner Meinung nach, nichts mit dem Comic zu tun, aber es ist halt trotzdem so eine scheiß
Wobei wieder, wenn du jetzt jeden Independent-Verlag fragen würdest, hier, ne, wir geben dir 15.000 Dollar, wollte ich sagen, Euro, mach uns einen Comic, die würden wahrscheinlich mit Kuss haben, ne? Das ist wieder diese Relation, ne? Also richtig, welche Erwartung du
das
hast.
Das meine ich ja, genau. Ne? Also die meisten, die jetzt hier hören, 15.000 Euro, Helge, gib mir mal die Adresse, ich würde das gerne machen. Ja, also genau, das ist für Comic ist es schon relativ viel Geld, aber wie gesagt, wenn du dafür eigentlich ein Jahr leben musst oder so und oder sogar noch mehr oder so, ne? Und ja, keine Ahnung.
Da wird es wie kritisch. Ein schwieriges Thema. Es
geht ja auch noch Steuern ab dann oder so wahrscheinlich.
Und, naja, klar. Naja.
Also, ja, wollte ich noch mal ein bisschen erzählen und nächstes Mal kann ich ja vielleicht ein bisschen was von meinem Spiel erzählen.
Ach komm, du machst da gar kein Spiel. Du kassierst doch bestimmt nur Geld von den Publishern und sagst, das ist wie bei diesen Erfolgsautoren, die hatten einmal so ein One-Hit-Wonder und dann, ja, das kommt, ich muss es nur noch runterschreiben, das Buch, und dann ist es fertig. Und bei dir ist es genauso, du hast hier mit deinem Millionen-Bestseller Ali Sik ihren Ruf erarbeitet und gesagt, komm, mach uns ein Spiel. Und Helge sagt, ja klar, mach ich euch, es ist schon fast fertig. Ich bräuchte ja noch ein Millionchen.
Weißt du, wie sehr mich das nervt? Ach so, eine Sache kann ich noch schnell erzählen aus der Comic-Welt. Irgendwie dann so wirklich, dass Ali Sik halt immer noch so, immer noch schreiben mir ab und zu Leute und so. Gestern hatte erst wieder eine geschrieben, die sich das tätowieren wollte und mir dann Geld geboten hat, dass sie sich, damit sie, also wollte mich sozusagen dafür bezahlen, dass sie die Zeichnung sich benutzen darf für ihre Tätowierung. Ist natürlich auch so okay, aber also finde ich natürlich super cool. Ne? Das ist schon, also ja, weiß ich nicht, das ist dann schon noch mehr wert sogar als das Geld, dass man halt einfach so teilweise so Fans hat oder auch wirklich, ja, weiß ich nicht, vielleicht denken die da irgendwann mal, wenn sie älter sind, so, hat die das irgendwie ein bisschen mitgeprägt oder keine Ahnung, die denken da irgendwie ein bisschen nostalgisch dran, wie cool das war oder so. Das ist einfach, ja, ist schon schön. Oder haben es auf ihrer Haut halt, ne? Ja, auch nicht die erste, da waren ja. In Frankreich habe ich auch schon mal einen, der eine Unterschrift dann oder eine Zeichnung haben wollte. Der hat auch mir sein Alice-Tattoo gezeigt. War schon cool.
Schon cool.
Tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Auf Erde.
Hallo und schön, dass ihr noch dran seid. Das ist Ausgabe 46 von Why Not und wir nähern uns dem Ende von Trade Paperback 8. Diesmal wieder der komplette Beweis, warum ich so fasziniert von diesem Buch bin. Hat mir unheimlich viel Spaß bereitet auf verschiedenen Ebenen. Ganz am Anfang, wir befinden uns in Tokio, in der Jetztzeit erinnern uns, Yorick und Agent 350 sind eingesperrt. Und sie unterhalten sich, kommen sich wieder ein wenig näher. Und glaube, das ist auch so, das hat man auch in Serien, ne? So dieses On-Off, wo man weiß nicht so richtig, wie stehen die beiden Protagonisten. Man möchte gern, dass sie zusammenkommen. Natürlich haben sie, also gerade Yorick hat da noch seine Freundin Beth im Hintergrund. Und Yorick macht das, was er am besten kann. Er versucht seine Beziehung, sein Gefühlsleben mit einem Songtitel oder einer Zeile aus einem Song zu erläutern. Denn er gesteht halt, dass er auch ein Mädchen getötet hatte damals, einer von diesen Amazonen oder Miliz, ich weiß gar nicht, was das war, nein, ist egal. Und ja, und die beiden kommen sich halt dadurch in der Konstellation näher. Ist mal ihr erfahren, dass Agent 350 eben auch schon mal diese Nahtoderfahrung gemacht hat, die Yorick einige Hefte zuvor gemacht hatte mit diesem, mit der Frau, mit der er dann geschlafen hatte und der Psychologin quasi, die ihn da so quasi aus diesen Selbstmordgedanken gelöst hat. Dann macht sie Agent 350 eine Referenz auch auf einen Song, der diesmal auch stimmt und nicht in die Hose geht und passt irgendwie. Und dann haben wir hier einen ständigen Wechsel zwischen, ja, diesem Labor, wo Dr. Mann ist, ne, da ist ja immer noch dieses drohende Schwert, was über ihr hängt, das Damoklesschwert quasi. Und ja, wir erfahren so ein bisschen in diesem Heft, dass es eben nicht nur diese reine Plage ist, die anscheinend für diese ganze Ausrottung der Menschen verantwortlich ist, sondern dass da halt mehr dranhängt, dass das eine Person ist. Und da bin ich tatsächlich immer noch auf dem Holzweg, wie das Ende genau erklärt worden war. Jedenfalls haben wir einen Schwertkampf, der ein wenig in die Hose geht. Wir haben da nochmal die Polizistin, die am Ende des letzten Heftes oder im letzten Heft vermeintlich die Seiten gewechselt hatte, dann aber nun doch diese Sängerin da quasi zur Rede stellt und quasi sich an die Spitze der japanischen Mafia schiebt, aber trotzdem loyal zu Yorick und Agent 350 ist. Dann haben wir Dr. Mann, die nochmal ihre sich auf der einen Seite gegenüber ihrer Mutter outet. Die Mutter wusste anscheinend noch nicht, dass sie lesbisch ist und dann damit angibt, dass sie in einem Fechtclub war, aber gleichzeitig ist er halt grottenschlecht und kann mit der Ninja-Dame da überhaupt nicht mithalten. Ziel ist es, Dr. Mann muss nun zusehen, dass er eben Ambersand bekommt und man will sich dann in einem Labor treffen. Die Ninja-Dame nimmt die Mutter als Geisel und und Eyepatch Lady, Rose wird auch wieder wach. Und Yorick wird befreit von Ambersand, denn der macht die Türe nachher auf, ganz großartig am letztens. Dann telefonieren sie nochmal, weil Bordelldame, die Mutti, die ehemalige Polizistin, die hat halt ein funktionierendes Satellitentelefon. Und sie rufen, das ist wirklich so drehbuchmäßig, filmmäßig, also wie in einer Serie, sie rufen in Kansas an und wollen gerade so ein bisschen die Sachen austauschen, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Ne? Also er spricht ganz kurz mit Hero und dann ist die Leitung tot und wir schalten quasi nach draußen. Dort sehen wir die eine Dame, die ihr Kind stillt. Dann, ich weiß gar nicht, wie hieß er nochmal, ich glaube in dem russischen Namen, die in der Kapsel quasi abgeschützt war. Das Kind, was rumläuft und dann gibt es ein Erdbeben oder ein vermeintliches Erdbeben und dann ein ganz starkes Finish. Da ist nämlich dann die israelische Armee mit Panzern auf dem Weg zu ihnen. Also spannender geht es kaum. Ganz, ganz großes Kino und gefällt mir unheimlich gut. Wie immer der Hinweis, weitere Besprechung gibt es natürlich zu anderen Büchern auf comicreview.de und wie gesagt, in den letzten, was hatte ich gesagt, das ist Heftausgabe 46, 45 Podcasten zuvor findet ihr jeweils, fangt einfach mit 45 Podcasten zuvor an, Why the Last Man besprochen, pro Folge ein Heft. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.